ARD.
Nach dem Sturz des Diktators, wie in Deutschland über die Rückkehr von Syrern diskutiert wird.
Fotos von Michael Schumacher, mutmaßliche Erpresser, stehen ab heute vor Gericht.
Stau auf der Mosel, warum der Fluss monatelang für Fracht- und Kreuzfahrtschiffe gesperrt bleibt.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Schönen guten Morgen. Es ist Dienstag, der 10. Dezember. Wir sind Julia Barth und Moritz Zacho.
Guten Morgen auch von mir. Schön, dass ihr den Weg zur heutigen Folge gefunden habt. Entweder in der ARD-Audiothek oder überall sonst, wo ihr Podcasts hört.
Die Meldung, dass der brutale syrische Machthaber Assad gestürzt wurde, war kein Tag alt und schon ist bei uns in Deutschland die Diskussion darüber losgegangen, ob jetzt die syrischen Flüchtlinge, die hier leben, nicht wieder zurück in ihre Heimat zurück können. Obwohl ja eigentlich auch noch so gar nicht klar ist, wie es in Syrien weitergeht.
Wegen der vorgezogenen Bundestagswahlen sind wir halt auch schon mitten im Wahlkampf. Und da spielt das Thema Migration und Flüchtlinge für viele Menschen eben eine wichtige Rolle. Das gilt auch für die Parteien. Und nach wie vor kommen ja die meisten Geflüchteten, die in Deutschland Schutz suchen, aus Syrien. Insgesamt leben fast 1 Million Menschen aus Syrien hier bei uns. Jetzt gab es jedenfalls schon Vorschläge, zum Beispiel aus der Union oder aus der FDP, die sagen, wir helfen den Syrerinnen und Syrern ein bisschen auf die Sprünge. Chartern Flugzeuge und jeder, der bereit ist, einzusteigen und nach Hause zu fliegen, kriegt 1.000 Euro Starthilfe dafür.
Ja, Politikerinnen und Politiker von SPD und Grünen finden das nicht so richtig gut, den Vorschlag. Die finden das noch zu früh. Sie sagen, wir sollten jetzt erstmal abwarten, ob Syrien unter einer neuen Regierung, wie auch immer die dann ja aussieht, wirklich sicherer für die Menschen ist als im Regime vorher unter Assad. Und erst dann entscheiden wir, wie wir hier weiter damit umgehen.
Ja, die EU-Kommission sieht das so ähnlich. Die ist auch noch sehr zurückhaltend, was das Thema betrifft. Aus Brüssel hieß es dazu gestern, die Bedingungen für eine sichere und würdevolle Rückkehr nach Syrien seien nach derzeitiger Einschätzung momentan nicht gegeben. Die Welthungerhilfe hat das konkreter ausgedrückt. Sie sagt, nach 13 Jahren Bürgerkrieg ist die wirtschaftliche Lage in Syrien desolat und die landwirtschaftliche Produktion stark eingeschränkt. Das werde sich auch nach dem Machtwechsel nicht so schnell ändern.
Ja, wobei man auch sagen muss, bei vielen Syrern hier bei uns in Deutschland rennen diejenigen, die eine schnelle Rückkehr fordern, ja offene Türen ein. Die sind ja vor dem Terror des Assad-Regimes geflohen und haben jetzt eben die große Hoffnung, dass es mit dem Sturz des Machthabers wieder möglich ist, in die Heimat zurückzugehen. Und in die Richtung denkt zum Beispiel auch der Anwalt Ibrahim Tayar. Er ist 2015 aus der syrischen Stadt Aleppo nach Deutschland gekommen und er überlegt jetzt, in seiner Heimat als Lehrer zu arbeiten.
Wir träumen auch von einem demokratischen Land und neuen Land in Syrien. Jetzt denke ich, vielleicht kann ich etwas dort machen.
Jabbar Abdullah ist Archäologe, der kam vor 10 Jahren nach Köln aus Syrien und er sagt, dass er jetzt das erste Mal wieder das Gefühl hat, ein Land zu haben, in das er ohne Angst zurück kann, wenn auch für ihn nicht unbedingt für immer.
Ich persönlich habe zwei Heimat eigentlich. Ich bin eingebürgert, ich bin sehr verbunden auch mit Köln und mit der Kultur in Köln. Aber ich habe auch trotzdem eine moralische Aufgabe vor Syrien und es ist Pflicht für mich, dass ich auch dorthin gehe und mitmache, mithilfe. Also vielleicht nicht das ganze Leben, vielleicht ein paar Monaten. Dann geht man zurück.
Klar, der hat sich ja hier inzwischen auch ein Leben aufgebaut. Wie viele Syrerinnen und Syrer am Ende tatsächlich dauerhaft in ihre Heimat zurückgehen wollen und können, ist natürlich aber auch davon abhängig, wie es jetzt politisch weitergeht. Und wir haben es gesagt, da gibt es im Moment eben noch viele Fragezeichen.
Ja, denn es waren ja vor allem islamistische Kämpfer, die für den Machtwechsel gesorgt haben. Unter anderem eine Gruppierung, die von der EU als Terrororganisation eingestuft wird. Und die Islamisten sagen, es wird eine neue Regierung entstehen, aber es ist eben noch gar nicht klar, wer alles daran beteiligt sein soll. Und wie friedlich das wird in einem Land, in dem ja sehr viele unterschiedliche ethnische Gruppen leben und unterschiedliche religiöse Minderheiten, das ist echt unklar.
Und deshalb ist trotz all der Freude darüber, dass Assad weg ist, ja auch noch eine Möglichkeit, dass sich die Situation in Syrien sogar noch weiter verschlechtert, wenn es zum Beispiel neue Konflikte zwischen den Minderheiten gibt. Das könnte dann eher den umgekehrten Effekt haben, nämlich dass die Syrer nicht in ihre Heimat zurückgehen, sondern dass noch mehr Menschen von dort fliehen, auch wieder nach Europa und nach Deutschland.
Und hier gibt es dann Stimmen, die befürchten, dass dann die Unterstützer des Assad-Regimes auf Menschen treffen, die vor Jahren vor ihnen geflüchtet sind. Das könnte dann wieder zu neuen Konflikten der beiden Gruppen in Deutschland führen. Migrationsforscher sagen deshalb auch, das A und O ist jetzt, Syrien mit internationaler Hilfe politisch zu stabilisieren und beim Wiederaufbau zu helfen. Und dann könnte das auch die Flüchtlingssituation in Europa entspannen, heißt dann mittel- und langfristig weniger Asylanträge von syrischen Flüchtlingen.
Die aktuellen Asylanträge von Syrerinnen und Syrern hier in Deutschland werden übrigens erstmal zurückgestellt, weil die Situation eben so unübersichtlich ist gerade. Aktuell betrifft das 47.000 Menschen hier. Gestern hat das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, das ja für diese Anträge zuständig ist, beschlossen, wir entscheiden jetzt erstmal gar nicht über noch laufende Asylverfahren, bis wir wissen, wie gefährlich es absehbar beziehungsweise noch ist, in Syrien zu leben. Solange gibt es also keine Post, weder mit einer guten noch mit einer schlechten Nachricht. Andere Länder in der EU machen das übrigens ähnlich, Frankreich zum Beispiel.
Unsere Kurznachrichten.
Nachdem Bundeskanzler Olaf Scholz in die Ukraine ja gereist war, ist jetzt auch CDU-Chef Friedrich Merz dort gewesen. Er hat sich gestern mit dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky getroffen und ihm zugesichert, dass Deutschland weiterhin an der Seite der Ukraine steht. Merz hat außerdem sein Versprechen wiederholt, Taurus-Marschflugkörper liefern zu wollen, wenn er Kanzler werden würde. Das lehnt der jetzige Kanzler Scholz ja bekanntlich vehement ab.
Die Regierung in Schweden überlegt, eine Altersbeschränkung für Social Media einzuführen. Hintergrund ist, dass kriminelle Gangs und Banden zum Beispiel über Instagram und TikTok versuchen, junge Menschen für Morde und Bombenanschläge anzuheuern. Die Polizei sagt, dass es alleine in den ersten 6 Monaten dieses Jahres in Schweden 93 Mordverdächtige unter 15 Jahren gegeben hat.
Nach den Vorwürfen gegen Rapper P. Diddy gibt es in den USA jetzt auch Missbrauchsvorwürfe gegen Musiker Jay-Z. Eine Frau sagt, dass Jay-Z und der Rapper P. Diddy ihr vor über 20 Jahren auf einer Aftershow-Party sexuelle Gewalt angetan haben. Damals war sie 13. Jay-Z bestreitet das. P. Diddy sitzt wegen mehrerer Missbrauchsvorwürfe seit knapp 3 Monaten in U-Haft.
Die Männer des FC Bayern München müssen heute in der Fußball-Champions League gegen Schachtja Donetsk auf ihre Nummer 1 im Tor verzichten. Manuel Neuer hat sich eine Rippe gebrochen. Passiert ist das bei einem Bodycheck im Pokalspiel gegen Leverkusen vergangene Woche.
Es ist fast 11 Jahre her, dass der frühere Formel-1-Star und Rekordweltmeister Michael Schumacher beim Skifahren in den französischen Alpen so schwer gestürzt ist und sich dabei so stark am Kopf verletzt hat, dass wir nie wieder etwas von ihm in der Öffentlichkeit erfahren haben. Der Familienanwalt hat vergangenes Jahr auch mal gesagt, dass der öffentliche Anspruch auf Informationen an Schumachers Leben ab dem Moment vorbei war, als er aufgehört hat, Rennen zu fahren.
Ich weiß noch, dass das damals für viele echt ein richtiger Schock war und ich kann mich selber erinnern. Ich bin Skifahrerin und habe tatsächlich seitdem nach diesem Unfall angefangen, Helm zu tragen beim Skifahren.
Ja, ich weiß das auch wirklich noch ganz genau, wie die Nachricht Ende Dezember 2013 um die Welt ging. Nach seinem Unfall wurde Schumacher ja auch in einem Krankenhaus in Grenoble notoperiert und hat dann tagelang in Lebensgefahr geschwebt.
Und danach, ja, du hast es gesagt, im Grunde genommen komplett aus der Öffentlichkeit verschwunden ist. Man hat ihn also nicht mehr zu Gesicht bekommen, weil Michael Schumacher aber so lange eine so öffentliche Person war und ja auch wahnsinnig beliebt war in Deutschland, ist das Interesse und die Neugier, wie es ihm denn geht, im Grunde nie so richtig verschwunden. Vielleicht ja auch gerade deshalb, weil es so ein gut gehütetes Geheimnis ist. Das kann ja auch sein. Und es gibt Menschen aus Michael Schumachers Umfeld, die offenbar versucht haben, genau damit mit dieser Neugier Geld zu machen. Sie sollen die Familie damit erpresst haben, Infos zu seinem Gesundheitszustand und sogar Fotos und Videos zu veröffentlichen, wenn Michael Schumachers Familie nicht 15 Millionen Euro zahlt. Das ist ein Vorwurf, mit dem sich ab heute das Amtsgericht in Wuppertal beschäftigt. Auf der Anklagebank sitzen 3 Männer im Alter von 30 bis 53 Jahren.
Einer der Angeklagten ist Markus F., der hat jahrelang für die Familie Schumacher gearbeitet. Er war Personenschützer und Assistent der Familie. Er sollte das Anwesen in der Schweiz bewachen. Markus F. war also ganz nah dran und hatte kein Problem, an Fotos und Videos ranzukommen, weil er nämlich noch eine andere Aufgabe hatte. Er sollte Aufnahmen von Schumacher digitalisieren. Vor 3 Jahren hat die Familie Schumacher Markus F. dann nach Informationen der Daily Mail entlassen und zu der Zeit soll er dann Fotos und Videos eben von Michael Schumacher und der Familie auf Festplatten und USB-Sticks kopiert haben. Das wirft die Wuppertaler Staatsanwaltschaft ihm vor.
Boah, das muss man sich aber auch mal vorstellen. Ausgerechnet jemand, der aus dem engen Umfeld kommt und dem die Familie dann ja wahrscheinlich auch wirklich vertraut hat. Das gilt zumindest für Markus F., der die gut 1000 Aufnahmen beschafft haben soll. Ihm wird allerdings nur Beihilfe zur Erpressung vorgeworfen. Die beiden anderen Angeklagten sind diejenigen, die das Material von ihm gekauft haben sollen. Der Hauptverdächtige ist ein 53-jähriger Mann namens Yilmaz T. Und er soll zusammen mit seinem Sohn auf die Familie Schumacher zugegangen sein, die immer wieder angemailt und angerufen haben und auch Beweisfotos geschickt haben, um zu zeigen, wir haben das Material wirklich, mit dem wir euch erpressen wollen.
Und diese beiden sollen dann eben die 15 Millionen Euro von den Schumachers gefordert haben, sonst würden sie die Fotos veröffentlichen.
Das hat aber nicht geklappt. Die Polizei konnte nämlich offenbar zurückverfolgen, wer die Familie Schumacher da immer wieder mit unterdrückter Telefonnummer kontaktiert. Und so sind sie dann auch auf die mutmaßlichen Täter gekommen.
Heute geht der Prozess gegen die drei Männer eben los. Ein Urteil wird wahrscheinlich in einem Monat fallen. Das ist zumindest die Prognose gerade. Und das Ergebnis hört ihr dann natürlich hier bei uns.
Die letzte Info zu Michael Schumacher, die Öffentlichkeit übrigens erfahren hat, kam vor 10 Jahren von seiner Managerin. Sie hat damals gesagt, dass er nicht mehr im Koma liegt und eine lange Phase der Rehabilitation zu Hause in der Schweiz beginnt.
Falls ihr gerade mit dem Auto unterwegs seid und unseren Podcast hört und euch über den schleppenden Verkehr ärgert, kann ich euch nur sagen, seid bitte froh, dass ihr kein Schiffskapitän gerade auf der Mosel in Rheinland-Pfalz seid.
Schlimmer geht immer. Da sitzen nämlich gerade 70 Schiffe im Ort Müden bei Koblenz fest, weil sie die Mosel nicht mehr Richtung Rhein verlassen können, seitdem einer ihrer Kollegen mit seinem Frachtschiff und etwa 1500 Tonnen Schrott an Bord am Sonntag ungebremst in eine Schleuse gefahren ist.
Ja, die Tore waren zu dem Zeitpunkt wohl geschlossen und deswegen wurde sehr viel zerstört am Schiff selbst, aber eben auch an der Schleuse.
An dieser Schleuse ist durch den Unfall ein kapitaler Totalschaden entstanden am Untertor. Das Untertor können wir nicht mehr benutzen, wir brauchen ein neues Tor. Und auch da, wo das Tor an der Schleuse befestigt ist, im Beton, an der Steuerung, an der Hydraulik, das ist alles ein Totalschaden.
Sagt einer, der sich auskennt und der sich eben jetzt um die Schleuse kümmern muss, Albert Schöpflin vom Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Mosel-Saarlan.
Und der Schock für viele, die da jetzt festsitzen, es wird wahrscheinlich bis Ende März dauern, bis die Schleuse repariert ist. Und das ist für die Großschifffahrt ein ziemliches Problem.
Ja, das Ort ist schön, aber ja, es ist Katastrophe, dass wir hier liegen.
Das ist Schiffskapitän Norbert van Lopik, der die schöne Natur im Winzerdorf Treiskaden gerade etwas länger genießen kann, als ihm das lieb ist. Er wollte mit seinem Schiff eigentlich weiter nach Dormagen, daraus wird aber jetzt eben erstmal nichts. Die Schleusenkammer muss jetzt nämlich erstmal trockengelegt werden und dann müssen auch alle Teile neu gemacht werden. Wir haben es vorhin gehört, Tore und Hydraulik sind da ja vor allem kaputt gegangen und Schiffskapitän van Lopik muss also einige Wochen da jetzt ausharren.
Ja, was kann man dann machen? Ja, sauber machen. Und dann, dann wird das lange Tage.
Ja, immerhin gibt es schlimmere Orte, an denen man festsitzen kann.
Ja, ich habe auch direkt gedacht, ne, Weihnachten im Winzerdorf klingt doch eigentlich ganz romantisch. Das ist aber natürlich wirtschaftlich wirklich ein Problem für die ganzen Schiffe, die da jetzt auf der Mosel bis zur französischen Grenze im Stau stehen. In die Mosel, das wisst ihr vielleicht, ist eine der meistbefahrenen Wasserstraßen in Deutschland. Stahlproduzenten kriegen ihre Rohstoffe per Schiff geliefert. Getreide wird auf diesem Weg nach Frankreich gefahren und Treibstoffe zum Beispiel nach Luxemburg. Albert Schöpflin vom Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt hat auch noch gesagt, dass es wohl 4000 Tanklastzüge bräuchte, um den Treibstoffbedarf von Luxemburg zu transportieren. Züge und Lkw sind da wahrscheinlich also nur bedingt eine Alternative.
Ja, wie groß der finanzielle Schaden da ist, das ist im Moment noch nicht abzusehen. Es wird auf jeden Fall mit Hochdruck an einer Lösung gearbeitet. Dazu gibt es unter anderem einen Krisenstab, der ist dafür zuständig zu koordinieren, dass die Schleuse so schnell wie möglich repariert wird. Am Mittwoch, also morgen, will das Krisenteam dann entscheiden, wie die gefangenen Schiffe freikommen können. Und es hat sich offensichtlich auch schon ein Ersatzschleusentor gefunden. Das muss aber jetzt erst noch aufgerüstet werden. Warum genau es zu dem Unfall gekommen ist, wissen wir im Moment noch nicht. Aber immerhin, Verletzte hat es dabei nicht gegeben.
Wir haben ja gestern über Weihnachtsplanung gesprochen und wie sie möglichst stressfrei gelingen kann, auch wenn die Familienkonstellation besonders ist, sage ich mal. Und dazu hat uns Josi geschrieben.
Ja, sie schreibt, da meine Schwester und ich jahrelang an Weihnachten mit unseren Eltern immer Stress hatten und unser Vater dann letztes Jahr seine Freunde eingeladen hat, ohne uns Bescheid zu sagen, haben wir entschieden, dieses Jahr einfach in den Urlaub über Weihnachten zu fahren. Somit haben wir alle weniger Stress und wir müssen uns keine Sorgen über das Essen, überraschend unbekannte Gäste oder miesgelaunte Familienmitglieder machen.
Das klingt auf jeden Fall sehr schön befreit und auch selbstständig entschieden. Das haben wir auch gestern als Psychologentipp im Podcast nochmal gehabt. Ne? Weihnachten, auch einfach mal an die eigenen Bedürfnisse denken, dann werden es schöne Tage.
Ganz genau, machen glaube ich weniger Menschen, als man so denkt. Mein Bedürfnis ist, euch jetzt einen schönen Tag zu wünschen. Wir hören uns morgen wieder.
Macht's gut, bis dann.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk, heute zusammen mit dem Norddeutschen Rundfunk.